Im Kampf gegen Corona geht es um Verbote, Verzicht und Vernunft. Wir erleben staatliche Hilfen, aber dadurch auch Schulden, die niemand vor einem Dreivierteljahr für möglich gehalten hätte. Was macht das mit Deutschland? Was lernen wir aus dieser Krise? Darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen, zwei junge Politiker. Herzlich willkommen zu Unter den Linden und herzlich willkommen Kevin Kühnert. Er ist stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Und herzlich willkommen Kai Wittecker von der CDU, Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales. Ja, Herr Kühnert, Sie haben sich am Samstag als Juso-Chef verabschiedet. Ihre Tränen und Emotionen dabei haben Sie erklärt mit dem bei den Jusos erlebten Teamgeist und der Unterstützung. Vermissen Sie so eine Form der Solidarität an anderer Stelle?
Spielen Sie auf meine Partei an. Nein, vermisse ich tatsächlich nicht. Und das war nicht immer so in der SPD. Das will ich gerne zugeben. Jetzt bin ich auch seit gut 3 Jahren, so lange wie ich Juso-Vorsitzender war, auch in den Führungsgremien der Partei, zumindest anfangs auch beratend dabei. Und da war nicht immer eine Atmosphäre, in der man sich morgens riesig darauf gefreut hat, in die Sitzung zu gehen. Das gebe ich gerne zu. Freue mich aber auch, dass ich heute, Ende des Jahres 2020, sagen kann, wir haben uns und die Öffentlichkeit in diesem Jahr nicht mit einem relevanten parteiinternen Streit behelligt.
Weil warum hat sich das geändert aus Ihrer Sicht?
Weil wir, und das war ja auch der Grund, warum ich und andere letztes Jahr für eine neue Parteispitze mobilisiert haben, die nicht aus den üblichen Führungsgremien herauskam, weil wir erkannt haben, wie notwendig es nach vielen Jahren des Regierens und gerade auch der Großen Koalition ist, dass wir eine klarere Trennung von Regierung und Parteiarbeit haben, dass wir verschiedene Kraftzentren haben, die nicht in Stellung gegeneinander stehen, sondern im Tagesgeschäft den Interessenausgleich auch betreiben. Und das haben wir jetzt mit einem Vizekanzler und Spitzenkandidaten auf der einen Seite und zwei eigenständigen Parteivorsitzenden auf der anderen Seite, dass Leute wie ich und andere jetzt auch Teil der Führung sind und damit auch die Breite des sozialdemokratischen Spektrums besser abgebildet wird bei uns, ist sicherlich auch ein Beitrag dazu. Das heißt, wir klären Dinge dort, wo sie klassischerweise zu klären sind, in den Gremien und gehen mit gemeinsamen Positionen nach außen. Und ich bin sehr froh darüber, ich brauche die alten Zeiten nicht zurück.
Sie beide sind ja ungefähr ein Alter, also Anfang, Mitte 30 beide. Sie, Herr Wittecker, sind ja schon länger im Bundestag für die CDU. Wie erleben Sie denn das Gemeinschaftsgefühl in der Union?
Naja, es hat jetzt gerade noch mal in der Krisenzeit, in dieser Pandemiezeit noch mal enorm zugenommen, weil ich glaube schon klar ist, dass gerade die Regierungsfraktionen jetzt auch wirklich gefordert sind an allen Fronten, um den Menschen durch diese Pandemie durchzuhelfen. Gesundheitlicher Art natürlich ganz zuvorderst, aber auch wirtschaftlicher Art und auch die sozialen Folgen müssen wir beachten. Und das alles in sehr kurzer Zeit aufzusammeln und dann auch in Gesetzestexte, in Hilfen zu gießen, das ist die große Herausforderung. Ich glaube, das haben wir als Union hervorragend gemacht bisher.
Aber Sie haben auch gesagt, dass Sie es ganz gut finden, dass Norbert Röttgen klar ansprechen würde, welche tiefgreifenden Veränderungen es auch in der CDU brauchen. Welche sind das und warum glauben Sie, dass Röttgen das Rennen machen könnte?
Nee, ich glaube, dass wir jetzt nach 16 Jahren dann Angela Merkel und einer CDU-geführten Bundesregierung natürlich in einer besonderen Begründungspflicht sind, warum wir wiedergewählt werden wollen und warum wir wieder den Bundeskanzler stellen wollen. Das hat es ja so in der Geschichte der Bundesrepublik eigentlich kaum gegeben. In der Tat muss dann die Union die Herausforderungen der Zeit in unserem neuen Jahrzehnt nicht nur beschreiben, sondern sie braucht auch moderne Antworten darauf. Und das ist natürlich während des Regierungsgeschäftes eine besonders anspruchsvolle Aufgabe, quasi regieren und auch noch Ideen für die Zukunft, für die nächsten 10 Jahre, die wichtig sind, zu entwickeln und sie dann eben in ein Wahlprogramm zu gießen und dann auch einen Wahlkampf darüber zu führen und den zu gewinnen. Ich glaube, dass Norbert Röttgen das mit sehr nüchterner Sprache und Klarheit auf den Punkt bringt, was die Herausforderungen der Zeit sind und dass eine Gesellschaft, die so heterogen ist, wie wir jetzt mittlerweile sind, auch neue Antworten braucht und ich nicht bei den anderen Parteien neue Antworten sehe. Ich sehe eher alte Antworten, die vielleicht in neuer Sprache verkleidet werden. Aber es sind eigentlich im Wesentlichen die alten Ziele. Naja, weil ich glaube, dass wir eben nicht mit Antworten aus den 80ern oder 90ern die Zukunft gestalten können, sondern wir müssen jetzt die Antworten sammeln und schaffen. Und er ist jemand, der nicht hinter dem sich eigentlich die gesamte Partei versammeln kann. Er hat durchaus er kommt aus dem Rheinland, ist daher mit dem Liberalen sehr klar aufgewachsen. Aber natürlich ist er auch für unsere konservativen Leute, gerade was Recht und Sicherheit angeht, ein Ansprechpartner. Er hat sich zum Beispiel in der Außenpolitik Politik sehr klar gegenüber diktatorischen Regimes geäußert. Auch ihr Versuch, zum Beispiel China in unsere kritische Infrastruktur reinzugehen, da ist er sehr klar. Und ich finde, das sind Punkte, die wir in unserem Wahlprogramm aufgreifen müssen.
Sie waren ja der prominenteste Gegner der GroKo. Sind Sie jetzt in der Corona-Krise fast ein bisschen erleichtert, dass es doch wir gerade die GroKo als Regierung haben?
Na, die Frage kommt relativ häufig und bohrt natürlich immer so ein bisschen danach, ob man das mit zeitlichem Abstand alles anders sieht. Ich will auf ein, zwei Umstände dabei hinweisen. Wir haben ja damals die Diskussion nicht unter der Fragestellung geführt, wenn morgen eine Pandemie in Deutschland und auf der Welt ausbricht, sind Sie dann immer noch dagegen? Sondern wir haben das aus der Situation heraus getan. Die Argumente finde ich immer noch stechend. Wir haben zwei große Koalitionen zu dem Zeitpunkt schon gehabt seit 2005. Wir haben beide Parteien stark verloren gehabt bei der letzten Bundestagswahl. Viele Menschen waren dieser Art des überbordenden Konsensregierens sehr überdrüssig. Wir auch. Deswegen habe ich da nichts zurückzunehmen. Wir haben aber nie gesagt, wir wollen nicht, dass die SPD regiert. Dann hätte ich auch irgendwann mal in die Linke eintreten können oder so, wenn ich es mir in der Opposition bequem machen möchte. Das ist überhaupt nicht der Antrieb für Jusos. Natürlich freue ich mich, wenn meine Partei insbesondere regiert. Ich glaube auch, die Krisenbewältigung, gerade ökonomischer Art, würde anders im Moment aussehen, wenn wir nicht beteiligt wären. Nur das war eben alles noch Quark im Schaufenster, als wir da vor 2,5 Jahren drüber gesprochen haben. Und deswegen ist es müßig, aus heutiger Situation drüber zu spekulieren. Was Sie natürlich gesehen haben, wir hatten ja auf dem Parteitag letzten Jahres gesagt, wir gehen noch mal in Nachverhandlungen, wir machen Halbzeitbilanz, da liefen ja auch Gespräche, dann brach die Pandemie richtig durch und das ist dann vernünftigerweise auch nicht noch mal zum Schwur gekommen mit der Frage, steigen wir jetzt auf halber Strecke aus, ja oder nein, weil das wäre wirklich niemandem während einer Pandemie und den daraus folgenden Fragen erklärbar gewesen.
Jetzt kümmern Sie beiden sich ja sehr stark um alle politischen Fragen rund um Arbeit und Soziales. Von daher würde ich auch gerne mit Ihnen darüber sprechen, welche Lehren wir gerade in den Punkten aus der Corona-Krise ziehen können. Gerade Arbeit hat sich für alle absolut massiv verändert in dieser Zeit. Einige können gar nicht mehr arbeiten, sind auf Hilfen angewiesen. Andere arbeiten aus dem Homeoffice. Was würden Sie sagen? Erlebt der Sozialstaat gerade eine Renaissance?
Ja, ich glaube, viele spüren mal wieder ganz konkret, weshalb der Sozialstaat uns in einen großen Vorteil gegenüber anderen Volkswirtschaften bringt. Man kann nicht oft genug daran erinnern, was die USA im Frühjahr erlebt haben, als innerhalb weniger Wochen 40 Millionen Menschen arbeitslos wurden, was dort auf Grundlage von deren Sozialsystem für viele auch bedeutet, versicherungslos zu sein im selben Moment. Das sind Dinge, mit denen wir uns hier glücklicherweise nicht rumschlagen müssen. Das ist auch gut finanziert. Die Bundesagentur für Arbeit kommt mit den vor diesem Jahr bestehenden Rücklagen jetzt auch mit dem Kurzarbeitergeld erstmal bis zum Jahresende gut durch und auch danach hören die Leistungen nicht auf, weil es sich hier auch um Rechtsansprüche handelt, die Menschen vor dem Staat haben. Das ist eine gute Grundlage. Wir haben aber auch gemerkt, wo wir nachbessern mussten. Zum Beispiel die vielen Menschen, die jetzt kurzfristig unverschuldet in die Grundsicherung geraten sind, dass wir die von der Vermögensprüfung freigestellt haben und dass auch jeder Wohnraum im Moment angemessen war, denn es ist eine unverschuldete Situation und die Leute sollen sich darauf konzentrieren, jetzt alle Sachen beieinander zu halten und danach wieder durchstarten zu können und sich nicht auf Wohnungssuche begeben oder zu gucken, wie man plötzlich die Altersvorsorge noch absichern kann, die man sich mühsam aufgebaut hat. Und das sind Dinge, die möchten wir gerne auch über die Corona-Pandemie beibehalten, weil wir das für ein grundsätzliches Gebot von Respekt vor Lebensleistungen halten, das einmal erarbeitetes im Grundsatz auch gesichert ist.
Herr Wittecker, welchen Bereich oder welchen Punkt sehen Sie bei Arbeit und sozialen Fragen, den Sie jetzt in der Corona-Krise oder mit den Erfahrungen der Corona-Krise ganz anders beurteilen, als Sie vorher drauf geblickt haben?
Ich weiß nicht, ob ich da was anders beurteile, aber was ich sehe, ist, dass unsere Sozialsysteme in Teilen zumindest nicht unbedingt auf so eine Pandemie auch ausgerüstet oder vorbereitet waren. Und da meine ich gar nicht so sehr vielleicht die klassischen Sozialstaatsmechanismen, die wir haben, sondern ich rede jetzt auch von diesen ganzen Wirtschaftshilfen, die wir haben, wo wir doch sehr Hand am Arm und sehr kurzfristig Hilfen ausformulieren, die dann auch durchaus wirksam sind. Ich höre aus meinem Wahlkreis zumindest da auch sehr viel Zuspruch, dass wir das richtig machen. Aber es kreiert natürlich schon Unsicherheit, wenn man nicht weiß, was kommt und man immer erst auf den nächsten Koalitionsausschuss oder auf irgendeine Sitzung warten muss, um dann herauszufinden, was dann wirklich beschlossen worden ist. Das heißt, die Hausaufgabe meiner Meinung nach muss sein, unsere gesamten Hilfssysteme resilienter zu machen, auch im Hinblick vor so unwahrscheinlichen Ereignissen wie Pandemien, die aber halt eben doch irgendwann mal eintreten können.
Was meinen Sie mit resilienter machen?
Mit resilienter machen heißt eben, dass im Vorfeld klar ist, wenn wir eine Pandemie haben, was für Art von Wirtschaftshilfen wir geben. Wir haben am Anfang im Frühjahr Kredithilfen größtenteils gegeben. Wir haben jetzt im November, Dezember gesagt, wir geben den betroffenen Unternehmen 75% des Umsatzes. Wir sind uns einig, dass wir das im Januar, Februar, März in der Höhe nicht durchhalten werden. Also werden wir wieder etwas anderes machen müssen. Und ich glaube, dieses Wechseln, das macht die Leute kirre. Und da brauchen wir, glaube ich, nach der Pandemie ganz dringend Nachholbedarf, dass wir da unsere Strukturen resistenter machen.
Gerade das Thema, das jetzt wieder zu wechseln, nicht mehr auf den Umsatz, sondern auf die Fixkosten zu achten. Damit sind ja heute viele Politiker, haben sich nochmal zu Wort gemeldet und gesagt, so geht es nicht weiter. Wir werden uns das nicht leisten können, immer weiter ganze Umsatzausfälle zu entschädigen. Was glauben Sie, wie kommt das bei den Betroffenen an? Jedem ist klar, das kann nicht ewig gehen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich im Januar vermutlich eine ähnliche Situation wie im November.
Das stimmt. Ich verstehe die Diskussion nur zum Teil im Moment, muss ich sagen. Hat mich sehr geärgert, war jetzt auch ein Interview mit dem Kanzleramtsminister, mit Helge Braun, in dem auch solche Äußerungen noch mal gefallen sind. Man kann sich das nicht ewig leisten. Dass solche Formulierungen genau in der Situation kommen, wo wir in wenigen Wochen mit der Ausgabe der Impfstoffe an den Start gehen werden, was noch kein Drehbuch nach sich zieht, wo wir von heutigen Tag aus sagen können, in 4 oder 5 oder 6 Monaten ist es fertig, aber wo doch endlich mal Licht am Ende des Tunnels ist und damit auch am Ende des Tunnels, der aus vielen Wirtschaftszuschüssen und Überbrückungshilfen besteht, finde ich unglücklich, weil es den Eindruck vermittelt, es gäbe da irgendwo ein Konto, was bald leergeräumt sei. Und wenn das leergeräumt ist, dann geht das nicht mehr. So funktioniert ein Staatswesen aber nicht. Wir weisen ja da immer wieder drauf hin. Der Staat ist nicht mit der schwäbischen Hausfrau zu vergleichen, die nach allgemeiner Auffassung nur das ausgeben kann, was sie hat. Sondern der Staat geht im Prinzip ja in Kredit bei sich selbst am Ende auch, weil er es ja auch ist, der abwägen muss, wird das nicht am Ende teurer, wenn wir nicht unterstützen? Was ist denn die Folge von fehlenden Wirtschaftshilfen für Unternehmen, die dann unverschuldet in Insolvenz gehen? Es sind Massenarbeitslosigkeiten, die entstehen mit den sozialen Kosten, die da hinterher gezogen werden. Es sind fehlende Aufstiegsmöglichkeiten für Kinder in entsprechenden Familien. Also was das langfristig an gesellschaftlichen Kosten nach sich zieht, übersteigt alles andere um ein Vielfaches.
Und wir haben das heißt, Sie würden jetzt weiter bei der Kompensierung von Umsatzausfällen beispielsweise für Gastronomen bleiben?
Na, ich glaube, dass gerade in der Gastronomie das jetzt ein bisschen auch ein kompensatorischer Monat war für das, was insbesondere im Frühjahr auch sehr weitflächig weggefallen ist. Ich bin jetzt nicht orthodox festgelegt auf eine bestimmte Unterstützungsform. Ich warne nur davor, wir müssen ja auch Kompromisse mit dem Koalitionspartner am Ende dabei machen, kommen wir ja nicht drum rum, aber ich warne nur davor, den Eindruck zu vermitteln, irgendwann, und zwar vor Ende der Pandemie, würde uns das Geld ausgehen. So ist das einfach nicht. Wir haben im Frühjahr darüber gesprochen, wir würden mit der Staatsverschuldung von bis dato knapp 60 auf dann etwa 80% Verschuldung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt hochgehen. Wir waren dann im Sommer tatsächlich bei 70. Viele der Hilfsprogramme waren auch noch nicht im Ansatz ausgeschöpft. Da sind nur Bruchteile mitunter der Gelder abgeflossen. Und wir sind immer noch in einer vergleichsweise stabilen wirtschaftlichen Situation. Die Einbrüche, auch prozentual, sind niedriger als das, was uns im Frühjahr und im Sommer prognostiziert wurde. Das ist alles im Einzelfall natürlich immer noch Grund zur Besorgnis. Und es geht auch nicht darum, das Fenster aufzumachen und irgendwie wahllos Dinge rauszuwerfen. Aber wir stehen hier nicht vorm Staatsbankrott. Und es muss niemand Sorge haben, dass der Staat im Februar beispielsweise nicht mehr in der Lage sei, Unterstützung für Beschäftigte oder für Unternehmen zu gewähren.
Nein, da möchte ich aber in einem Punkt schon widersprechen. Also, weil gerade suggeriert worden ist, der Staat nimmt bei sich selbst Kredit auf. Na, so ist es nicht. Also er nimmt natürlich schon auch von Kreditgebern das Geld auf. Und muss es dann auch wieder zurückzahlen. Und wir haben ja jetzt vor 10 Jahren bei der letzten großen Krise ja gesehen, was passiert, wenn Staaten sich über Gebühr verschulden. Gerade Richtung Italien, Spanien, Griechenland schauend. Weil dann kommen die sozialen Härten zwar nicht jetzt, aber dann halt später, in 10, 20, 30 Jahren. Und ich glaube schon, dass unsere jüngere Generation eine doppelte Verantwortung hat. Ja, wir müssen jetzt Schulden aufnehmen, die dann zukünftige Generationen zurückbezahlen müssen. Aber wir müssen auch im Blick haben, dass diese zukünftigen Generationen nicht überfordert werden. Und deshalb finde ich schon, dass man zumindest mal diese Debatte anstoßen muss, wie weit wollen wir da noch gehen? Wir haben jetzt innerhalb von quasi 10 Monaten 10 Prozentpunkte unseres Bruttoinlandsproduktes an Schulden zusätzlich aufgenommen. Das ist quasi das, was wir in den letzten 5 Jahren eigentlich zurückgezahlt haben und erwirtschaftet haben. Das haben wir jetzt innerhalb von nicht einmal einem Jahr zunichte gemacht. Und wir haben eine enorme Herausforderung in den nächsten 10 Jahren, die wir sonst noch zu bewerkstelligen haben. Da reden wir von Digitalisierung, die Infrastruktur ertüchtigen, mehr für Bildung ausgeben, wenn wir Richtung Digitalisierung sprechen. Das sind ja alles auch noch Mordsthemen, die vor uns stehen und wo wir dringend Geld brauchen. Und deshalb finde ich schon, dass wir jetzt vorsichtig sein müssen, was eine notwendige Hilfe ist. Ich möchte die Leute, die wirtschaftlich betroffen sind, nicht alleine im Regen stehen lassen. Aber man muss jetzt auch nicht das Füllhorn ausschütten nach dem Motto, was kostet die Welt.
Also mit anderen Worten, Sie sind klar dafür, nicht mehr sich den Umsatz alleine zu betrachten, sondern eher an die Fixkosten zu gehen, wenn ich Sie richtig verstehe. Das Problem ist ja vermutlich auch, dass einfach dadurch, dass sich in allen Bereichen das Arbeiten so verändert hat, man sich so viele unterschiedliche Konstellationen ja auch ansehen muss, beispielsweise das Homeoffice. Mhm. Da ist ja auch heute bekannt geworden, dass es da zu einer Steuerpauschale von 5 Euro pro Tag Homeoffice kommen soll. Wie sehen Sie diese Regelung?
Ja, das ist eine angemessene Regelung. Wenn Sie mir erlauben, dass ich vorher noch einen Satz ganz kurz zur jungen Generation sage. Weil die Belastung für die junge Generation, wir kennen diese Debatte ja schon aus Vor-Corona-Zeiten, wenn es um den Umgang mit Staatsschulden und Investitionen auf der anderen Seite geht. Die Belastung der jungen Generation entsteht ja nicht nur in Zukunft durch das Maß an Schulden, was aufgenommen wird, sondern auch ganz konkret im Hier und Jetzt durch Chancen, die jetzt wegbrechen. Wir sehen die Situation bei den Studierenden, die aus meiner Sicht unzureichende Hilfen im Moment bekommen. Das ist deutlich zu bürokratisch gewesen. Wer mehr als 500 Euro auf dem Konto hat, bekommt kein Geld. Es wird über die Kreditanstalt für Wiederaufbau ausgezahlt. Als Kredit muss dann also auch irgendwann zurückgezahlt werden. Es ist nicht das BAföG geöffnet worden. Wir haben einen Einbruch von 13% bei den Ausbildungsplätzen, bei den dualen Ausbildungsplätzen, kommend von einer Situation, wo wir schon junge Menschen ohne Ausbildungsplätze hatten, wo ich schon finde, dass es jetzt angebracht wäre, auch langsam mal über eine Ausbildungsplatzgarantie zu sprechen. Österreich macht das im Moment mit einem staatlichen Garantieangebot, sofern kein Betrieb für den betrieblichen Teil gefunden wird. Sowas würde natürlich auch Geld kosten, aber ich glaube, da käme man recht schnell zusammen, um zu sagen, das sind ja absolut rechtfertigbare Kosten, weil die Alternative dazu, nämlich zehntausende junge Menschen zu haben, die in so einer Phase des Nichtstuns quasi verharren, absolut inakzeptabel gesellschaftlich ist und die Kosten einer falschen Stelle auflaufen lässt. Also Blick auf junge Menschen, schön und gut, aber muss man immer gucken, bewegen wir uns im Hier oder in der Zukunft oder am Ende nicht vielleicht auch in beidem.
Wie sehen Sie das? Bleiben wir vielleicht mal kurz bei dem Punkt junge Menschen.
Naja gut, der Punkt ist eben, beides im Blick zu haben. Und da habe ich manchmal die Sorge, dass auch gerade die Sozialdemokratie mehr aufs Jetzt guckt und weniger auf was in 2-3 Tagen kommt. Wenn wir jetzt über Ausbildung sprechen, ja, es gibt weniger Ausbildungsplätze, es gibt aber auch weniger Leute, die überhaupt ausgebildet werden wollen. Die Bundesagentur für Arbeit sagt, dass wir da zurzeit erstaunlicherweise, Gott sei Dank, kein Problem haben. Es könnte eher noch ein Problem auftauchen nächstes Jahr, wenn dann diejenigen, die aus der Ausbildung fertig sind, übernommen werden müssen oder sollen in den Betrieb. Weil wir im Arbeitsmarkt zurzeit noch sehen, dass die Leute nicht mehr in den Arbeitsmarkt reinkommen. Es werden einfach keine Stellen ausgeschrieben. Und darüber kann man dann diskutieren, ob man hier eine Hilfe gibt für die Unternehmen, zu sagen, okay, komm, wenn du jetzt nächstes Jahr einen Azubi einstellst, dann erlassen wir dir für ein Jahr die Sozialbeiträge oder wie auch immer. Über sowas kann man natürlich nachdenken. Aber ich finde, man muss schon, wenn man eine nachhaltige, eine dauerhafte, auf Dauerhaftigkeit ausgelegte Politik betreiben möchte, muss man schon sehr genau schauen, was passiert mit der Regelung, die ich heute treffe. Nicht nur heute, sondern auch in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Und Schulden sind schnell aufgenommen, aber es braucht verdammt lang, bis sie wieder abbezahlt werden. Das kennt jeder aus seinem Privatumfeld und es gilt das Gleiche für den Staat.
Aber wenn Sie sagen, die Sozialdemokratie schaut aus Ihrer Sicht zu sehr auf das Jetzt und zu wenig auf das Morgen, machen wir es konkret. Bei welcher Maßnahme würden Sie sagen, da müssen wir jetzt gucken, das können wir nicht weiter über Schulden finanzieren, da müssen wir jetzt doch viel, viel mehr noch auf kommende Generationen gucken?
Also ich finde, einen Punkt müssen wir erstmal beheben, technischer Art. Was ich ganz schlimm finde, ist zurzeit, dass 16 Bundesländer entscheiden, wie die Corona-Maßnahmen ausschauen, sich aber an den finanziellen Hilfen des Bundes nicht beteiligen. Dass der Bund die Rechnung bezahlen muss und andere bestellen, das geht nicht. Das verstößt aus meiner Sicht auch gegen das Subsidiaritätsprinzip. Und dann müssen wir, glaube ich, auch darüber nachdenken, wie wir, wie soll ich das jetzt formulieren, wie wir schaffen, dass wir die junge Generation wirklich auch am Arbeitsmarkt mitbeteiligen können, dass da jetzt nichts kaputt geht. Ich habe gerade eben gesagt, die Ausbildungsprämie oder dass man die Übernahmeprämie vielleicht macht, das wäre durchaus ein sinnvoller Vorschlag, mit dem uns auch die Bundesagentur für Arbeit konfrontiert hat. Ich glaube, da könnte man wirklich etwas Gutes erreichen. Und dann müssen wir über viele andere Dinge nachdenken. Wenn ich mir überlege, wie wir diese ganzen Hilfen, ich meine, wir haben schon versucht, vieles automatisiert und digitalisiert auszuspielen, aber wir tun uns als Staat immer noch viel zu schwer mit der digitalen Verwaltung. Da müssen wir dringend nachsitzen, damit wir die Dinge wirklich einfach auf Knopfdruck auch ausspielen können, damit die Hilfen schnell da sind und damit vor allem die Verwaltung entlastet ist von diesem normalen Tagesgeschäft und sich um die wirklich komplizierten Fälle kümmern kann.
Sehen Sie das so auch, dass zu wenig in puncto Digitalisierung getan wird und so ein bisschen die Kraft, die in so einer Krise ja auch liegen kann, vielleicht zu wenig genutzt wird?
Na, ob nun eine Krisensituation in ihrem unmittelbaren Auftreten die richtige ist, um alle Probleme der angestauten letzten Jahre, vielleicht gar Jahrzehnte sofort aufzulösen, würde ich bezweifeln. Das hat ganz offensichtlich auch was mit dem Flaschenhals in den Verwaltungen zu tun. Und das liegt, um das nochmal deutlich zu unterstreichen, ja auch nicht daran, dass da irgendjemand faul wäre, sondern dass zum Beispiel tausende Beschäftigte bundesweit aus anderen Verwaltungsteilen im Moment in den Gesundheitsämtern sitzen und bei der Nachverfolgung helfen. Das macht es nicht leichter. Und wir hatten vorher schon in Jugendämtern, in Planungsstellen mit Personalmangel zu tun. Das kennt jeder bei sich vor Ort, auch aus dem Wahlkreis, diese Situation. Was wir, glaube ich, merken, wenn wir mal den Bereich Schule exemplarisch rausnehmen, dass wir uns verabschieden müssen, immer nur von dem Ruf nach Hardware und Software, die beschafft werden soll. Das ist auch vielerorts ein Problem, nicht mehr überall, aber das ist für sich genommen noch keine Digitalisierung, sondern dass es um digitale Kompetenzen geht. Und zwar sowohl bei Lehrkräften beispielsweise, wo wir noch viel stärker in den Bereich der Fort- und Weiterbildung reingehen müssen, auch die Angst zum Teil nehmen müssen bei manchen Älteren, die natürlich merken, da sitzt eine Generation vor ihnen der Digital Natives, die ihnen mitunter bei manchen Skills einfach um Jahre bis Jahrzehnte voraus sind und was man jetzt auch, das erwartet auch keiner, nicht so aufholen kann. Das ist der eine Punkt dabei. Aber auch bei Schülerinnen und Schülern, wenn sie sich mit Lehrkräften unterhalten aus klassischen Brennpunktstadtteilen in unseren Großstädten, dann kriegen sie häufig mit, dass die zwar auch Digital Natives sind, aber nicht, weil da zu Hause mehrere PCs stehen würden, die die Familie nutzt, sondern der Internetzugang zu Hause findet über das mobile Datenvolumen des Smartphones statt. Das ist keine Benutzeroberfläche, auf der ich irgendwie lerne, wie ich mit klassischen Arbeitsprogrammen arbeite. Da werden keine Texte drauf verfasst, da werden keine Tabellen angelegt, da findet keine Recherche zu wissenschaftlichen Fragen oder ähnlichem statt, sondern da wird gespielt und gechattet und ein paar andere Sachen beigemacht. Also nur damit groß zu werden mit einer Omnipräsenz von Endgeräten im eigenen Umfeld, heißt noch nicht, dass man auf die spezifischen Bedürfnisse eines Lehr- und Lernbetriebs in der Nutzung am Ende auch wirklich vorbereitet ist.
Aber jetzt sagten Sie ja eingangs, dass Sie ein bisschen Zweifel haben, ob mitten in der Krise überhaupt so eine, sag ich mal, Zukunftsfragen wirklich schon beantworten kann. Jetzt hat Bundespräsident Steinmeier ja gesagt, die Pandemie wird uns die Zukunft nicht nehmen. Bedeutet aber auch, man muss jetzt aktiv, solange wie die Krise uns ja auch noch behelligen wird, schon etwas dafür tun. Wo sehen Sie Punkte, wo Sie sagen, da muss an den großen Zukunftsfragen auch schon jetzt, auch wenn wir uns noch mitten in der Krise befinden, schon mehr getan werden? Stichwort Digitalisierung oder Klimawandel.
Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen. Die digitalen Kompetenzen sind das eine. Aber damit, glaube ich, zusammenhängend noch auch wichtiger werden soziale Kompetenzen. Wir sind in einer Gesellschaft, die ja auch immer multikultureller wird, die auch im globalen Austausch mit anderen Kulturen ist. Und deshalb ist es wichtig, dass unsere junge Generation in der Lage ist, auch quasi konfliktfähig und sozial kompetent sich mit anderen austauschen zu können. Wenn man den ganzen Tag nur auf sein Smartphone rumschaut und rumdattelt, dann geht es einem sehr schnell verloren, die soziale Kompetenz. Das merken wir jetzt gerade auch in der Pandemie. Mit den ganzen Videokonferenzen ist ja alles schön und gut, aber es fehlt der menschliche Austausch.
Den haben wir ja jetzt gerade
hier. Den haben wir Gott sei Dank hier, aber das ist schon fast mein einziger menschlicher Austausch am heutigen Tage, was mir persönlich zu wenig ist, gebe ich auch zu. Also da müssen wir dringend dran. Da geht es auch um kreative Kompetenzen. Da reden wir über Fächer dann am Ende wie Musik, Sport, Kunst und so weiter und so fort. Das sind jetzt nicht unbedingt die Hauptfächer in den Schulen. Das ist das eine. Und das zweite ist, gerade wenn man sich nochmal die Arbeitswelt anschaut, jetzt mal weg von dem Klassiker Homeoffice, das ist, glaube ich, eigentlich ein No-Brainer mittlerweile, dass wir da einen Rechtsrahmen brauchen, der das ermöglicht, damit die Leute wirklich auch von zu Hause arbeiten können, ohne dass der Arbeitgeber sich da aus der Verantwortung zieht, aber so viel Freiheit auch der Arbeitnehmer hat, dass er jetzt nicht ständig behelligt wird von irgendwelchen Gesetzesprüfern. Wichtig ist, ich möchte eigentlich viel mehr ermöglichen, dass die Menschen nicht nur abhängig sind von einer Einkommensquelle. Also was wir doch in dieser Pandemie erlebt haben, ist, je nachdem, welche Branche am stärksten betroffen ist, ist mein Einkommen von heute auf morgen de facto weg.
Das heißt, ein Gastronom sollte aus Ihrer Sicht noch eine Zusatztätigkeit
und ich finde, es geht nicht um eine Zusatztätigkeit, sondern es geht darum, dass wir zum Beispiel sagen, wir senken Steuern und Abgaben so weit, dass die Menschen in der Lage sind, Eigentum aufzubauen, aus dem sie eine weitere Einkommensquelle haben. Oder indem wir eben gerade über die Digitalisierung ermöglichen, einen zweiten Einkommensweg aufzumachen. Dass man sich halt quasi über das Digitalgeschäft, was man selber entwickelt, wo man kreativ ist, wo man seine Fähigkeiten, die man sonst noch so hat, quasi an den Markt bringen kann, dass wir das ermöglichen und auch erleichtern, damit die Menschen sich da auch quasi noch zusätzlich selbstständig machen können, wenn sie es wollen. Ich will das von niemandem verlangen, aber die Regeln, die wir dazu haben, sind zurzeit, finde ich, viel zu kompliziert, als dass man sich mal eben noch irgendwie selbstständig machen könnte nebenher. Das hat auch steuerliche und sozialabgabentechnische Abgrenzungsschwierigkeiten. Da, finde ich, sollten wir dringend dran. Wenn man das Risiko vermindern will, muss man mehrere Wege haben.
Naja, also unternehmerische Tätigkeit ist jetzt erstmal was sollte da der Staat dagegen haben am Ende, dass Leute, die den Impuls verspüren, sowas zu tun, das auch machen können, solange das aus einer Freiwilligkeit heraus entsteht und nicht quasi am Ende in sowas führt, was wir aus niedrigeren Einkommensgruppen kennen, mit drei Nebenjobs nebeneinander, weil es sonst anders nicht funktioniert. Das ist nichts Erstrebenswertes und nichts Ausgesuchtes, sondern eine Schieflage und eine Entwicklung auf Teilen des Arbeitsmarktes. Hellhörig werde ich immer, wenn es um die Frage von Eigentumsbildung an dieser Stelle geht. Wir haben ja da Maßnahmen auch mit der Koalition ergriffen, was das Baukindergeld angeht. Wir waren nicht die größten Fans davon. Wir haben es mitgemacht. Ich freue mich für alle, denen es ein bisschen den Weg hin zum Eigenheim erleichtert hat. Das ist auch unsere Überzeugung als Sozialdemokratie, dass wir den Leuten nicht reinreden darüber, was jetzt die für sie passende Wohnform ist. Aber wenn ich aus der Perspektive als Berliner, der ich bin, herausspreche, muss ich einfach sagen, die Unterstützung, die dort geleistet werden, und 12.000 Euro über 10 Jahre für ein Kind beim Baukindergeld ist ja gar nicht so wenig Geld. Das ist hier ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn es um Eigentumsbildung in der Stadt geht. Die Erfahrung, die die Leute hier in der Stadt mit 80% Mieterinnen und Mietern mit dem Thema Eigentum machen, ist, dass ihnen die Häuser unterm Hintern weggekauft werden, in denen sie Mieter sind, dass dann Eigenbedarf angemeldet wird und man nach der Schonfrist von 7 Jahren dann am Ende raus muss. Von den vielen tausend Wohnungen, die hier die letzten Jahre verhökert wurden, sind insgesamt 54 von den bisherigen Mieterinnen und Mietern selbst gekauft worden. Also das ist hier keine Verheißung, den Weg ins Eigentum und damit auch eine Form von Altersabsicherung zu wagen, sondern es ist eine ganz konkrete existenzielle Bedrohung, die sich in dem Moment auftut. Und da ist, glaube ich, die Debattenlage im eher ländlichen Raum gegenüber einer Stadt wie Berlin, aber auch anderen Groß- und Mittelstädten eine sehr unterschiedliche.
Das heißt, Sie würden sich einsetzen für einen Mietendeckel, so wie es den in Berlin gibt, in anderen Großstädten?
Na, im ersten Schritt für das, was ich eben beschrieben habe, geht es darum, wir sind ja jetzt gerade in der Schlussphase rund um die Reform des Baugesetzbuches in Deutschland. Da ist jetzt die Kabinettsvorlage da. Das soll im ersten Quartal nächsten Jahres beschlossen werden. Und es gab ja seit Monaten, ach eigentlich schon seit Jahren, ein riesiges Hin und Her um die Frage eines Umwandlungsverbotes, dass also in angespannten Wohnlagen, wie wir sie hier zuhauf haben, es die Möglichkeit geben kann, einen erheblichen Teil der Mietwohnung vor Umwandlung in Eigentum zu schützen. Da sind einige Kolleginnen und Kollegen von Herrn Wittecker aus der Unionsfraktion wirklich, also ich kann es nicht anders sagen, mit den Messern zwischen den Zähnen unterwegs, um das Hand in Hand mit der Immobilienlobby zu verhindern. Horst Seehofer hat es jetzt nach viel Druck in den Entwurf reingenommen, aber ich traue dem Braten erst, wenn das wirklich im nächsten Jahr durch ist. Und da sehnen sich hier viele Menschen danach, und zwar in erster Linie nicht SPD-Ortsvereinsmitglieder, sondern Leute, die gerade das erste Mal in ihrem Leben in Berlin anfangen, sich politisch zu organisieren, in Initiativen von Betroffenen, die nicht wissen, was eigentlich gerade rund um sie herum passiert. Die haben nichts getan, die wohnen seit 30 Jahren in der Wohnung und stehen jetzt vor der Situation, bald raus zu müssen, weil Investoren aus der halben Welt hier einfallen und ihnen die Hütte unterm Hintern wegkaufen.
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Ich meine, gerade in Berlin hat ja die SPD-geführte Landesregierung ja durchaus versagt, was das wohnungsbaupolitische Thema angeht. Es war ihr SPD-Bürgermeister Wowereit, der die staatlichen Wohnungen verkauft hat, privatisiert hat.
Noch mehr verkaufen
Aber ja gut, aber sie haben es ja trotzdem gemacht mit ihrem Bürgermeister.
Das war ein
Fehler. Und das ist ein katastrophaler Fehler gewesen für eine Metropole, die wächst wie in Berlin. Zweitens, sie sind zu langsam, überhaupt Neubauten zu machen. Sie gehen nicht mit dem Land Brandenburg so um, dass man sagt, kann man noch weiter ins Land Brandenburg sich erweitern, S-Bahnen, U-Bahnen erweitern, da blockieren sie bis zum geht nicht mehr. Und insofern ist das aus meiner Sicht ein lokal verschuldetes Problem. Wenn ich mir das in Baden-Württemberg anschaue, wo wir das deutlich anders regeln, sehe ich das Problem bei uns nicht ganz so groß. Wir haben zwar auch einen Zuzugsdruck, aber wir müssen aus meiner Sicht bauen. Und alles, was natürlich im Wege steht, das attraktiv zu halten, und dieses Umwandlungsverbot ist zum Beispiel so ein Punkt, was es nicht attraktiv macht zu bauen, macht es natürlich dann schwierig in Zukunft. Ich finde, wir müssen schon alles dafür tun, dass die Menschen Eigentum erwerben. Gerade die mittleren und niedrigeren Einkommen sind aus meiner Sicht mit Steuern und Abgaben zu hoch belastet und brauchen dringend mehr Luft, um es dann in Wohneigentum umwandeln zu können. Da kann zum Beispiel der soziale Wohnungsbau sogar ein Trittbrett sein, weil man dann über einen sogenannten Mietkauf, also wenn man lang genug drin wohnt zur Miete, kann man es dann Stück für Stück kaufen und dann sein Eigentum nennen. Da das eine gute erste Treppe wäre, um eben ins Eigentum zu kommen. Weil ich glaube, Menschen fühlen sich freier und unabhängiger, auch vom Staat unabhängiger, wenn sie wissen, dass sie in ihren eigenen vier Wänden sitzen.
Das heißt, Sie wären gegen Steuererhöhungen. Praktisch, das wird ja auch diskutiert als ein Weg, um die ganzen Schulden wieder Herr zu werden nach der Corona-Krise. Aber Steuererhöhungen wären aus Ihrer Sicht dann nicht das richtige
Mittel. Ich glaube, allein die Diskussion verunsichert die Menschen schon. Weil es heißt ja dann immer, ja, die Reichen sollen es bezahlen. Dann fragt man, wer reich ist. Und dann fängt es schon bei etwas knapp über dem Durchschnittslohn an. Also das sind bei mir in meinem Wahlkreis viele Arbeiter, die beim Daimler am Band stehen bei mir. Ja? Die sind da schon auch dann mit betroffen. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht, dass die dann die Zeche zahlen für diese Wirtschaftskrise. Wir haben übrigens in den letzten 10 Jahren ja bewiesen, als wir von 80% auf 60% Verschuldung runtergekommen sind, dass wir ohne höhere Steuern mit vernünftigem Wirtschaften, mit dem Einhalten der schwarzen Null, für die wir als Union alleine gekämpft haben und sie durchgesetzt haben, dass wir da auf den richtigen Pfad kommen und deshalb jetzt die Spielräume haben, die wir haben. Und ich finde, zu dieser Politik müssen wir dringend zurückkehren.
Ja, aber diese Betrachtung blendet ja lokale Ungleichheiten massiv aus. Zu der Wahrheit dieser Geschichte gehört ja auch ein Investitionsstau bei Bund, Ländern und Kommunen von in Summe über 150 Milliarden Euro, was erstmal nur die Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur angeht. Wir haben so riesige Aufgaben vor uns. Wir haben nur 2/3 des Schienennetzes in Deutschland elektrifiziert, beispielsweise bisher. Alle wissen, wie es hinter der Stadtgrenze mit dem mobilen Internetempfang beispielsweise aussieht. Alle wissen, wie es in zumindest manchen Schulen im Land aussieht. Das sind ja auch Schulden, auch wenn sie sich nicht im Bundeshaushalt darstellen, in Zahlen, die am Ende dazu führen, dass es in den roten Bereich reingeht, sondern es sind materielle Schulden an den nächsten Generationen, die dort anstehen. Wir haben eine Überschuldung in zahlreichen Kommunen. Sie können sich glücklich schätzen, in einem Bundesland zu leben, wo das kein grassierendes Problem in der Breite ist. In Nordrhein-Westfalen oder auch Teilen von Hessen oder Rheinland-Pfalz sieht es anders aus. Die sind in eine Situation gekommen und es ist müßig, darüber zu diskutieren, was alles dazu geführt hat. Der Strukturwandel hat allemal was dazu beigetragen. Die kommen mit noch so harten Sparanstrengungen aus eigener Kraft aus dieser Situation nicht mehr raus. Und da sind ja leider auch unsere Parteien nicht zueinander gekommen bei der Frage eines Schuldenschnitts für die Kommunen, die diese Form der Notstandsverwaltung, die dort mitunter besteht, tatsächlich auch mal helfen könnte, aufzulösen. Und so müssen sie es im Prinzip überall durchgehen. Ich verstehe, dass bei Ihnen im Wahlkreis auch Wohneigentum für viele eine attraktive Sache ist. Aber in Berlin leben viele Leute auch im Niedriglohnsektor. Wir sind keine Industriestadt. Ich muss Ihnen nicht sagen, wie die Geschichte dieser Stadt ist. Es ist eine Dienstleistungsstadt. Hier sind viele Leute im Service, in der Gastronomie, in klassischen Dienstleistungsberufen. Ja. Da machen sie nichts mit Mietkauf bei Quadratmeterpreisen von 4.000, 5.000 Euro beim Eigentum.
Aber trotzdem ist genau Ihr Mietendeckel, das finde ich ja das Schöne an dem Ganzen, Ihr Mietendeckel hilft ja gerade eben nicht den Leuten, die Sie beschrieben haben, sondern sie helfen mir und meinen Kollegen am besten. Macht es ganz plastisch. Die meisten Bundestagskollegen wohnen in Laufnähe um den Bundestag herum. Berlin-Mitte, teuerstes Pflaster, was man überhaupt haben kann. Meistens dann auch in älteren Wohnungen. Die kriegen jetzt ihre Miete um die Hälfte gesenkt im Schnitt. Um die Hälfte. Freue ich mich wunderbar, aber ich gehöre zu den Topverdienern. Ich bräuchte das nicht. Der Mieter in Marzahn, der hat von dem Mietendeckel nichts, weil seine Miete unter dem Mietendeckel schon quasi steckt.
Stimmt,
da wird nichts verändert.
Und das zeigt,
dass ihre Politik im Zweifel gar nicht den Armen hilft, sondern im Zweifel den Reichen. Ein nettes Geschenk, aber muss nicht sein.
Nein, wir betrachten das Objekt dabei. Der Mieter ist temporär, aber der Mieter kann auch dem nächsten anderer sein. Und dann ist ja die Frage, ist das dann immer noch eine bezahlbare Miete? Wir handeln ja Mieten nicht nach dem Einkommen der Bewohnerinnen und Bewohner aus.
Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass derjenige aus Marzahn auf einmal nach Berlin-Mitte zieht. Das glaube ich, jetzt wird auch nicht passieren. Der andere Punkt ist, was den Investitionsrückstau angeht, ja, den haben wir aber nicht, weil wir nicht genug Geld in der Hand hätten. Im Gegenteil, der Bund bleibt mittlerweile auf 30 Milliarden alleine an Geld sitzen, was wir den Ländern und den Kommunen anbieten, was nicht abfließt. Das Problem ist, dass wir zu langsam sind im Planen und Bauen. Und das hat auch was damit zu tun, das ist auch leider eine Politik, die Ihre Partei leider stärker vertritt. Zum Beispiel, wenn man Verbandsklagerechte und so weiter macht und natürlich bei jeder kleinsten Änderung eines Planes sofort ein Klagerecht hat und über 2, 3, 4 Jahre Gerichtsverfahren einführen kann. Und dann kommen wir nicht zum Abschluss.
Gerne auf einen Punkt. Man sieht ja ganz schön, dass, auch wenn Sie eine Generation sind, Sie doch in zentralen Punkten wirklich konträrer Meinung sind. Jetzt haben Sie beiden sich sehr früh politisiert. Wie sehen Sie denn die Proteste jetzt gegen die Corona-Maßnahmen? Ist das auch eine Form von Politisierung, die Sie erstmal abstrakt begrüßen? Oder wie ist da Ihre Position? Vielleicht mal Sie zuerst, Herr Kühnert.
Das fände ich jetzt ein bisschen zynisch, wenn wir das als eine positive Form von Politisierung begreifen. Ich finde es unbedingt notwendig und richtig, dass das auf die Straße getragen werden kann. Ich war sehr unglücklich darüber, als wir im Frühjahr, als das noch ganz frisch war, als eine der Reaktionen auch faktische Demonstrationsverbote am Ende hatten. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen immer, denn egal, wie abstrus man die Thesen von Leuten, die demonstrieren, findet, das ist ein Ausdruck unserer liberalen Demokratie, dass man sie auf die Straße tragen kann. Ich glaube aber, dass wir einen Fehler machen, wenn wir hinter diesen sehr schrillen Figuren, die da jetzt mitunter auch demonstrieren, wenn wir die als Stellvertreter einer Minderheit von vielleicht 10, 15, 20% in der Gesellschaft verstehen, die auch berechtigte Kritikpunkte an den Maßnahmen haben. Man sieht das ja bei der AfD ganz schön. Da wird dann, wenn die auf diese Querdenker-Demos angesprochen werden, immer gesagt, ich habe da irgendwo einen Gastwirt getroffen, der da mit demonstriert hat. Ja, kann ich nicht ausschließen, dass da auch ein Gastwirt mitgelaufen ist. Der Großteil sieht mir nicht so aus, als würde er von der DEHOGA dahin geschickt worden sein, sondern der sieht mir eher so aus, als hätten die vorher schon mit unserer Form von Demokratie ein bisschen Probleme gehabt. Man sieht ja auch, wem sie zujubeln, was sie für Fahnen in der Hand haben. Virologen und Politikerinnen und Politiker in Sträflingskleidung dargestellt. Da muss ich doch nicht weiter darüber diskutieren, wes Geistes Kind diese Leute dann am Ende sind. Und wenn ich dort wirklich in dem Ansinnen hingehe, zu sagen, ich finde zum Beispiel den Umgang mit der Gastronomie oder den Schulen nicht in Ordnung, was eine vollkommen legitime Position ist und ja auch viele bei uns eine Unsicherheit verspüren, dann merke ich nach 3 Minuten, wo ich dort unterwegs bin, dass sind nicht die passenden Partnerinnen und Partner, um diese Sorgen am Ende zum Ausdruck zu bringen. Also kurzum, ich glaube, es geraten Leute mit echten existenziellen Problemen in den Hintergrund, wenn wir glauben, dass die Wortführer für sie sein sollten.
Dennoch wird das ja unterschiedlich gesehen. Also Volker Bouffier hat ja am Wochenende angemahnt, dass man die Corona-Demonstranten durchaus ernst nehmen müsse und man kein Recht hätte, sie zu verurteilen, also die zu verurteilen, die auf die Straße gehen. Sehen Sie eine Gefahr, dass Andersdenkende zu schnell, vielleicht weil sie mit den falschen, in Anführungszeichen falschen Leuten auf der Straße sind, zu schnell verurteilt werden?
Ich weiß nicht, ob ich da eine Gefahr sehe. Also ich sehe nicht, dass eine schnelle Verurteilung stattfindet. Aber was ich schon sehe in unserer Gesellschaft ist, dass wir wieder streitbarer werden. Und dass man, wenn man natürlich sich in die Küche begibt, auch Hitze aushalten können muss. Also Meinungsfreiheit beschränkt sich nicht darauf, dass ich meine Meinung einfach unwidersprochen in die Welt hinaus pusten kann. Sondern man muss dann schon auch Widerspruch aushalten und die eigenen Argumente werden getestet. So wie wir das im Bundestag oder in anderen Parlamenten machen, so machen wir es dann auch auf der Straße. Und das ist genau, was ich in meiner Arbeit auch erlebe. Natürlich habe ich auch Bürger in meinem Wahlkreis, die kritisch gegenüber den Maßnahmen sind. Ja, ist das alles so richtig? Helfen wir zu viel? Helfen wir zu wenig? Sind wir zu langsam? Und so weiter und so fort. Alles okay. Und wenn man sich mit denen dann auch auf Augenhöhe unterhält und klar macht, wenn man Wissen teilt und Mitwirkung einfordert, so wie es die Bundeskanzlerin bei ihrer Ansprache ja Anfang des Jahres gesagt hat, dann hat man einen demokratischen Diskurs angestoßen und dann fängt man, glaube ich, auch die allermeisten Menschen in den politischen Prozess ein. Aber Wer sich nicht darauf einlässt, wer quasi seine Meinung ad ultimo stellt,
aber wo der genau ziehen kann, Sie denn die Grenze zwischen, sag ich mal, einem antidemokratischen Verhalten, wo Sie sagen würden, bis hierhin, aber das...
Also es gibt zwei Punkte. Das eine ist, wenn ich natürlich mit Extremisten unterwegs bin, rechts wie links. Und es ist der Punkt, wo ich dann meine Meinung quasi als Gesetz hinstelle und die ist sakrosant und darüber darf ich nicht diskutieren. So funktioniert Demokratie nicht.
Bräuchten wir da mehr Beobachtung? Auch das ist ja schon von Ministerpräsident Söder angedacht worden, dass man mal die Verbindung zwischen AfD und Querdenken ein bisschen näher beleuchten sollte.
Also ich persönlich brauche da jetzt nicht mehr so viel Beobachtung. Das haben wir ja in der letzten Woche oder vorletzten war es mittlerweile im Deutschen Bundestag gesehen, wie eng die Verbindungen sind. Nämlich so, dass man per Shake Hands die Leute ins Haus reinholt, um sie dann dort irgendwie lustig Karneval auf dem Gang feiern zu lassen. Da fehlt es mir jetzt nicht an Infos. Ich glaube, wo es uns fehlt, ist an der Analyse darüber, was entsteht dort eigentlich seit Jahren übrigens schon rund um diese Verschwörungsmystiker, die in unserer Gesellschaft unterwegs sind, die sich ja tagespolitische Anlässe immer nur als Aufhänger nehmen, um ihre eh schon bestehenden Theorien darüber, wer da als dunkle Mächte im Hintergrund die Strippen zieht, weiterspinnen zu können. Ja, man kann sagen, Spoiler, es hat am Ende immer was mit Jüdinnen und Juden zu tun, die ins Feld geführt werden. Also der antisemitische Kern von solchen Erzählungen ist immer ganz präsent dort mit drin. Es sind anti-amerikanische Reflexe dort mit drin. Es ist eine Schuldzuschreibung auf einzelne Personen, gerade aus dem internationalen Geschäftsleben, die dort stattfinden. Und dann gleitet das natürlich auch ganz schnell ins vollkommen Verrückte ab. Und ich glaube, dort sind wir noch zu naiv aufgestellt, was die Frage der Verbreitung solcher Theorien angeht, also wie auch soziale Medien als Katalysator dort wirken. Wir kriegen immer wieder mit. Jan Böhmermann und andere haben sich dort auf eigene Faust sehr verdient gemacht. Wenn man mal in die Untiefen dieser Facebook-Gruppen, wo die Leute sich zu Tausenden vernetzen, abtaucht, dann glaube ich, dass wir dort einen blinden Fleck haben und mitunter noch sehr naiv, auch bei dem Phänomen Telegram, ein Chatprogramm, was ja von bekannten Figuren dieser Bewegung im Moment auch exzessiv genutzt wird, dann haben wir dort einen blinden Fleck bei der Frage, wie sich dort Kommunikation und auch Radikalisierung auch im Zusammenspiel mit dem Ausland und den entsprechenden Gruppen dort, Stichwort QAnon, vollzieht. Und da würde mich interessieren, dass wir dort stärker in die Erforschung Geld auch reinstecken.
Sollte sich Ihre Partei aus Ihrer Sicht da stärker nach rechts abgrenzen?
Ich finde, dass wir das schon klar tun. Also die Parteivorsitzende, Generalsekretär, die gesamte Bundesparteitag hat es ja auch schon mehrfach immer wieder getan. Es wird keine, wie auch immer, geartete Zusammenarbeit auf der rechten Seite wie linken Seite geben. Also Extremisten sind für uns keine demokratischen Partner. Punkt aus, am Ende. Vielleicht würde ich gerne noch einen Punkt ergänzen, dahingehend, dass gerade diese Verschwörungsmystiker natürlich deshalb auch ein leichtes Spiel haben, gerade auch wenn die jüngere Generation nicht die notwendige Medienkompetenz und Digitalkompetenz hat, die sie braucht. Also heute ist es ja so viel wichtiger, Quellen und Informationen zu prüfen und doppelt zu checken, um sicher sein zu können, dass etwas echt ist und kein Fake. Und die Technik wird leider immer besser, um Fakes herzustellen. Wir reden ja mittlerweile schon von Deepfake, wenn es um darum geht, dass man Politikern im Bewegtbild Wörter in den Mund legt, die sie nie gesagt haben. Und das schließt so ein bisschen den Kreis, den wir vorhin andiskutiert haben, zu sagen, die Leute sind so lange anfällig für solche Rattenfänger, solange sie nicht in der Lage sind, selber das zu erkennen und sich dann auch davor zu schützen. Das ist eine wichtige demokratische Eigenschaft.
Wir sind schon fast am Ende, deswegen noch eine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Damit unsere Gesellschaft zukunftsfähiger sein muss, was würden Sie am liebsten sofort ändern mit einer Erfahrung jetzt aus der Corona-Krise raus?
Für mich bleibt es bei dem Wunsch, dass wir eine stärkere zentrale Vorgabe im Bildungssystem hätten, nicht was die Lehr- und Lerninhalte angeht, sondern was den Rahmen des Bildungssystems, die Ausstattung, die Vermittlung von Kernkompetenzen angeht und damit auch die Ermöglichung einer größeren Mobilität, die für viele Leute tagtäglich ist, die aber im Bildungssystem an ganz klare Grenzen stößt. Das wäre mir wichtig.
Mir ist tatsächlich wichtig, dass wir in unseren Verwaltungsabläufen deutlich schneller werden. Also wir sind jetzt in der Gesetzgebung gut gewesen beim Corona, aber wenn wir wesentlich schneller Informationen zur Verfügung hätten, wenn wir schneller die Datenlage beurteilen können und wirklich wissen, wo Hilfe gebraucht wird, könnten wir deutlich bessere Gesetze machen und den Menschen deutlich besser helfen und damit verbunden auch unsere Sozialsysteme deutlich widerstandsfähiger zu machen gegenüber auch so großen Krisen wie der Pandemie.
Ich danke Ihnen beiden sehr für die Diskussion. Ich danke Ihnen sehr fürs Zusehen. Bleiben Sie jetzt bei Phoenix. Tschüss aus Berlin.